Deutschlandfunk. Der Tag.
Andreas Kalbitz war der starke Mann der Rechten bis rechts außen in der AfD. Doch jetzt hat er sich offenbar mit einem Schlag ins Ausgeboxt. Milzriss bei Dennis Holoch, parlamentarischer Geschäftsführer und derzeit kommissarischer Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Kalbitz ist seinen Fraktionsvorsitzposten endgültig los. Aber ist es auch das endgültige Aus für Kalbitz? Das ist gleich ein Thema und wir sprechen nochmal über Belarus. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben getagt, um den Druck auf Lukaschenko zu erhöhen.
Die Wahlen waren weder fair noch frei und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Für uns ist vollkommen klar, Weißrussland muss seinen Weg für sich alleine finden. Es muss über Dialog gehen innerhalb des Landes und es darf keine Einmischung von außen geben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Sitzung. Die EU will sich für einen innerbelarussischen Dialog einsetzen ohne Einmischung von außen, haben wir gerade gehört. Aber klar ist natürlich auch, der entscheidende Player ist wie so oft nicht die EU, sondern Russland. Was hat also Putin vor und warum? Auch das klären wir gleich hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 19. August 2020. Ich bin Philipp May. Hi.
Da gab es einen kleinen Wumms, einen freundschaftlichen und da musste Herr Holoch ins Krankenhaus und das ist jetzt die Entscheidung von Herrn Kalbitz.
So lakonisch sagt der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Kubicki. Ein kleiner Begrüßungswumms also, so hart, dass die Milz reißt. Vielleicht lernt man das ja in Nazi-Zeltlagern. Die Bewunderung für Andreas Kalbitz hält sich allerdings in Grenzen. Selbst die ihm wohlgesinnten Rechtsnationalen in der AfD und Kalbitz treue Vasallen wenden sich von ihm ab. Denn anscheinend war das nur die Spitze des Eisbergs einer Reihe von Vorfällen mit Andreas Kalbitz. Oder wie es Marietta Slomka gestern im Heute-Journal sagte, wer extremistisch denkt, hat möglicherweise auch eine Neigung zu extremen Verhaltensweisen. Aber der Reihe nach, Nadine Lindner, unsere AfD-Beobachterin im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Nadine.
Hallo, guten Tag.
Ich glaube, wir fangen nochmal mit dem Milzriss an. Da gab es ja unterschiedliche Versionen, wie es dazu kam. Was lässt sich da mittlerweile genau sagen?
Also das Ganze ist ja schon ein paar Tage her. Das ist am 10. August passiert, wie man mittlerweile weiß. Und es ist aber jetzt erst am Montag mit einiger Verzögerung an die Öffentlichkeit gekommen. Und diesen Prozess, wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist, finde ich tatsächlich ganz interessant, weil es dieses Gerücht, dass Herr Kalbitz den Dennis Holoch so geschlagen hat, dass Holoch ins Krankenhaus musste, das kursierte wohl schon länger in internen AfD-Chatgruppen, sogenannten Quasselgruppen, wo auch zum Beispiel Bundestagsabgeordnete dabei sind. Und einige dieser Bundestagsabgeordneten, die auch Kalbitz nicht besonders nahe stehen, die haben sich kräftig Mühe gegeben, dass dieses Gerücht dann auch das Licht der Welt erblickt. Und damit waren die dann so am Montagnachmittag beschäftigt, auch hier in der Kollegenschar unter den anderen AfD-Berichterstattern, bis es dann am Montagabend das Redaktionsnetzwerk Deutschland dann als erstes berichtet hat und innerhalb dieser 24 Stunden, die dann gefolgt sind, von Montag auf Dienstag, das war ja eine ganze Kaskade von Ereignissen, die sich jetzt als die sogenannte Milzriss-Affäre wohl in die Geschichtsbücher der politischen Berichterstattung erstmal eingraben wird. Es gibt eine Version, die das Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgeschrieben hat zu diesem Vorfall und wo auch Dennis Holoch selber gesagt hat, ja, so stimmt das schon, wie der RND das berichtet hat. Holoch saß demnach im Büro eines Fraktionskollegen, dann ist Kalbitz reingekommen und hat Holoch jetzt nicht begrüßt, sondern hat ihm unkontrolliert und heftig in die Seite geboxt. Das alles soll zwar freundschaftlich vonstatten gegangen sein, auch in bester Stimmung, aber die Folge davon war, dass Holoch heftige Magenschmerzen bekommen hat und dass am folgenden Tag Ärzte ihn auch untersucht haben, Verletzungen festgestellt haben. Und Holoch liegt immer noch im Krankenhaus, das hat er bestätigt. Und er hat jetzt auf Facebook auch geschrieben, beziehungsweise in sozialen Netzwerken, ja, ich liege aktuell noch im Krankenhaus mit einem Milzriss. Und das muss man tatsächlich dann auch erstmal hinkriegen. Mhm. Es gibt jetzt so verschiedene Seitenstränge, die sich da anschließen in diesen Chatgruppen, die ich eben schon erwähnt hatte. Da gab es dann auch unterschiedliche Spins, die dann gesetzt wurden, je nachdem, ob Leute für oder gegen Kalbitz sind. Da war dann teilweise von einer Schlägerei die Rede, von denjenigen, die Kalbitz nicht mögen.
Die hat es anscheinend nicht gegeben, ne? Die Schlägerei.
Also das, es hat einen Schlag gegeben. So welcher Natur der war, das weiß man im Moment noch nicht. Ich finde, also es deutet jetzt nichts irgendwie auf einen Streit oder eine richtige Schlägerei hin, wie man sich das vorstellt, aber es hat halt diesen Schlag und es hat diese Verletzung gegeben. Und dann gab es noch einen anderen Spin, der wurde von Kalbitz Unterstützern in die Welt gesetzt, auch von einem Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, ja, man hat eine Zyste bei an der Milz von Holoch gefunden, die da wohl schon lange war. Und das habe halt für diese Komplikationen, für den Krankenhausaufenthalt dann gesorgt. Also da hat dann auch jeder versucht, so seine eigene Geschichte zu erzählen. Das Problem ist tatsächlich dabei, dass im Endeffekt nur zwei Leute wirklich wissen, was da passiert ist. Das ist Andreas Kalbitz und das ist Dennis Holoch. Und beide haben noch nicht wirklich mit der Presse und damit ja auch mit einer Parteiöffentlichkeit noch nicht geredet. Die hüllen sich in ziemliche Schweigen und wie das dann aussieht mit dem Mut der Wahrheit, den ja die AfD sonst immer gerne für sich reklamiert und auch bei anderen reklamiert, finde ich, da ist nicht wirklich viel zu sehen von der Aufklärung.
Schweren kommt wahrscheinlich auch bei der Aufklärung hinzu, dass Holoch und Kalbitz ja bisher immer als enge Verbündete galten bzw. gelten, die ja sogar sich ein gemeinsames Wahlkreisbüro geteilt haben. Unterbrich mich bzw. korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Wie passt das zusammen?
Ja, das war ehrlich gesagt auch das Erste, was mir dann durch den Kopf rauschte, als ich von dieser Geschichte gehört habe, wo ich mir irgendwie dachte, hä, warum Dennis Holoch? Also zu Dennis Holoch, das ist ein Name, der ist wahrscheinlich noch nicht so sehr bekannt. Der ist aber für die AfD Brandenburg jetzt nicht ganz uninteressant, weil er parlamentarischer Geschäftsführer in der Landtagsfraktion ist. Also das heißt, er ist sowas wie ein Fraktionsmanager, unterstützt den Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz, hat auch Andreas Kalbitz in den Phasen, wo er nicht Fraktionsvorsitzender war, wo er das Amt hat ruhen lassen, also bis gestern, hat ihn dann auch vertreten in dieser Position. Und es gibt noch Bilder, die kann man sich dann auf Instagram angucken, auf dem Account von Dennis Holoch, wo beide quasi noch breit grinsend am 8. August, also das heißt zwei Tage vor diesem Vorfall, noch ein gemeinsames Büro in Königs Wusterhausen eröffnet haben. Also da dachte ich mir auch irgendwie, hä, warum der? Und wie gesagt, da sind es viele Fragen, die an die beiden Protagonisten zu richten sind, wobei man halt auch sagen muss, Dennis Holoch liegt noch im Krankenhaus, dass er jetzt auch Ruhe braucht und nicht so viele Interviews gibt, das ist natürlich auch zu verstehen. Mhm. Aber die Fragen stehen einfach im Raum, schlicht und ergreifend.
Schauen wir nochmal auf Kalbitz genau. Seinen Parteiausschluss haben wir schon drüber geredet. Gegen den geht er immer noch gerichtlich vor. Der Ausgang gilt als offen. Er war der starke Mann des Rechtsaußenlagers der Partei und hatte und hat er eigentlich viele und auch vor allen Dingen mächtige Unterstützer, zum Beispiel Alexander Gauland. Sind die jetzt alle in den Büschen?
Ja. Ich glaube, so kann man das tatsächlich sagen. Das ist der Eindruck, der sich seit gestern da bei mir verfestigt. Wobei man sagen muss, es geht nicht um Parteiausschluss bei Andreas Kalbitz. Es geht um die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft. Das werde ich dann wahrscheinlich am Freitag alles nochmal erklären, wenn es dann vor das
Landgericht
geht. Unterscheidung
für Feinschmecker.
Ja, es ist, was das Parteienrecht angeht, jetzt nicht ganz irrelevant. Ja. Aber im Endeffekt ja, also Andreas Kalbitz ist im Moment tatsächlich raus aus der Partei und er möchte gerne wieder rein, um es jetzt mal so einfach runterzubrechen. Naja, und er hatte natürlich immer eine ganze Reihe von Unterstützern. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich fasziniert. In solchen Zeiten wie diesen lohnt es sich, tatsächlich mal zu gucken, nicht nur, wer reagiert eigentlich auf diese Situation, sondern halt auch, wer reagiert nicht auf so eine Situation. Und da hatte ich gestern das Gefühl, dass bei potenziellen Unterstützern wirklich nur so ein Grillenzirpen zu hören ist oder so ein Heuballen, der da durch die Gegend rollt. Björn Höcke, fangen wir mal mit dem an, mit dem er ja an der Spitze des mittlerweile selbst aufgelösten Flügels stand. Von dem ist noch kein Wort bekannt. Über Instagram hat er irgendwie zwei Tage lang so ein Foto von sich in Badehose am Badesee irgendwie gehabt. Jetzt hat er heute Morgen noch mal was rausgeschickt, wo er Flyer verteilt an Mitarbeiter von einem Automobilzulieferer. Aber die Videos, die Björn Höcke sonst relativ schnell als Reaktion dann absetzt, auch über diesen Kanal, über Instagram, da war überhaupt nichts zu sehen. Von Alexander Gauland, der ja bekanntermaßen nicht auf Social Media unterwegs ist, aber sonst ja auch Wege findet, seine Meinung kundzutun, von dem habe ich auch noch nichts gehört. Andere Unterstützer, ich habe dann auch mal versucht, Jens Meyer zu erreichen, der ja quasi Obmann des Flügels in Sachsen war. Von dem habe ich auch nichts gehört und gesehen. Auch seine enge Vertraute innerhalb der AfD-Landtagsfraktion, die Birgit Bessin, von der habe ich, die so als ja, politischer Zwilling galt, die wollte ja gleich mit zurücktreten, hat ihren Rücktritt angeboten, von der habe ich aber auch noch nichts gehört. Und zum Beispiel Birgit Bessin, das war auch jemand, die hat sonst relativ schnell dann auf Facebook mal ein kurzes Video mit Kalbitz aufgenommen hat, wo die beiden dann zusammenstanden, Einigkeit demonstriert haben, da war nichts zu sehen. Und um jetzt quasi den Reigen noch voll zu machen, es gab Leute, die haben reagiert, das waren die zwei Parteichefs. Jörg Meuthen hat sich zu Wort gemeldet. Entschuldigung, muss ich hier Papiere mal schieben. Jörg Meuthen hat sich zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, ja, im Lichte der Geschehnisse ist dieser Rückzug unvermeidbar und überfällig. Und Tino Chrupalla, der Co-Parteichef, der ja eigentlich sonst Kalbitz auch in der Partei halten wollte, der ja erstmal gesagt hat, nein, nein, wir annullieren das jetzt nicht, wir brauchen eine tiefere rechtliche Prüfung, also der eher so im Team Kalbitz ist, der hat auch nur verbreiten lassen, der Schritt ist in dieser Situation konsequent und richtig. Es gibt, glaube ich, eine Chance, noch mal rauszufinden, was Björn Höcke denkt. Am Dienstag will der MDR ein Sommerinterview mit Björn Höcke führen und möglicherweise wird er dann ja auch danach gefragt.
Also Kalbitz ist zurückgetreten vom Fraktionsvorsitz und du hast es gerade gesagt, die Entscheidung, die gerichtliche Entscheidung zu der Annullierung seiner AfD-Mitgliedschaft, die steht noch aus. Doch selbst wenn die zu Kalbitz Gunsten ausgeht, ist er mit dieser Affäre jetzt nicht endgültig weg vom Fenster?
Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass sein Stern im Moment ziemlich sinkt. Dass diese, ich vermute mal, diese Strategie, die er sich vielleicht vorher hingelegt hatte, so ein bisschen diesen Zickzackkurs über die Gerichte, Bundesschiedsgericht hat ihn wieder rausgeworfen, jetzt vom Landgericht am Freitag hat er, Spoiler, glaube ich, ganz gute Karten wieder reinzukommen, dass er dachte, naja, er marschiert dann quasi mit Hilfe des Landgerichts in die Partei und dann direkt wieder an die Fraktionsspitze, setzt sich da wieder hin. Das ist ihm jetzt natürlich verwehrt. Ich glaube auch, dass ihm durch den Rücktritt vom Fraktionsvorsitz quasi so eine ziemliche Machtbasis, eine wichtige Machtbasis auch fehlt. Da ist zum einen finanzielle Einbußen. Er hat als Fraktionschef besondere Zulagen. Er hat auch einen Fahrer, auf den er wohl auch relativ häufig und viel zurückgegriffen hat, so wie man es hört. Und auch, naja, was soll man denn sagen? Also sein Nimbus, dieser Nimbus der Unangreifbarkeit, der ihn ja lange umgeben hat, auch im vergangenen Jahr, man erinnert sich an diese Enthüllungen, dass er in Athen unterwegs war mit der Hakenkreuzfahne, dann diese mögliche Mitgliedschaft, die der Verfassungsschutz ja bei der HDJ vermutet, die bewiesene Teilnahme an den Zeltlagern der HDJ, das ist ja quasi alles an ihm abgeprallt, weil er auch immer unter der schützenden Hand von Alexander Gauland stand. Und ich glaube, da bröckelt jetzt tatsächlich einiges weg. Der Flügel hat sich selber aufgelöst. Es gibt keine Flügeltreffen mehr. Das Logo wird nicht mehr verwendet. Natürlich gibt es noch die Leute in der Partei, aber diese etwas formelleren Strukturen, die der Flügel hatte, die sind, so berichten es zumindest einige, die da aktiv sind, die sagen, nein, das hat man jetzt aufgelöst. Also das heißt, so sein Aktionsradius, wie er auch Macht, nicht nur in Brandenburg, sondern in der Gesamtpartei ausüben kann, da hat er doch deutlich federn lassen müssen.
Zumal jetzt ja auch im Zuge der Milzriss-Affäre rausgekommen ist, für einen Laien wie mich zum Beispiel, der relativ weit weg von der AfD in Brandenburg ist, dass er da gar nicht so unumstritten ist in Brandenburg, wie man immer dachte, dass es da doch ganz schön gebrodelt hat unter der Oberfläche. War das bekannt, was für eine umstrittene Figur Kalbitz selbst in Brandenburg ist?
Ja, Beobachtern ist da schon immer mal wieder aufgefallen. Es gab da immer mal wieder so Zwischentöne. Es gab den Fraktionsvize Kubicki, der sich auch immer mal zu Wort gemeldet hat, auch kritisch zu Wort gemeldet hat. Für mich war so ein bisschen so, jetzt mal, ich sitze ja in Berlin, ich bin ja jetzt auch nicht in Potsdam, aber ich fand das schon bemerkenswert, dass er nach der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts seinen Fraktionsvorsitz jetzt nicht einfach behalten hat, wie er es eigentlich wollte, sondern er hat ihn ruhen lassen, was ja so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch ist, wo man schon gemerkt hat, dass er quasi diese Fraktion nicht mehr ganz so, ja, die lassen sich nicht mehr ganz so widerspruchslos führen, wie er das immer hatte. Da hat er dann ja auch Alexander Gauland mitgenommen als Verstärkung und wo Gauland dann immer betont hat, ja, die AfD Brandenburg, die wäre ja so ein einheitlicher Haufen und die Einheit und die Geschlossenheit, das wäre ganz wichtig, wo ich schon hellhörig geworden bin, weil ich mir dachte, Mensch, wenn man das so oft betonen muss, da muss ja irgendwas im Argen liegen. Und gestern ist dann tatsächlich noch so eine kleine Bombe geplatzt im Laufe des Tages, als die Fraktionssitzung der Landtagsfraktion in Brandenburg lief, da hat sich Kai Laubach per Facebook zu Wort gemeldet in einem langen Beitrag. Kai Laubach ist Mitarbeiter der Landtagsfraktion in Brandenburg. Und also mir ist quasi die Spucke weggeblieben, als ich das gelesen habe. Selbst für diejenigen, die so ein bisschen gewöhnt sind an die rustikale innerparteiliche Kommunikation in der AfD, war das schon wirklich ein neuer Meilenstein. Da gibt es eine ganze Reihe von handfesten Vorwürfen, von schwerwiegenden Vorwürfen. Da heißt es, du bürdest deiner Partei egoistischen Machtwillen auf. Es gibt Vorwürfe, die Laubach gegen Kalbitz erhebt, dass Kalbitz schon 2019 einen Parteikollegen geschlagen haben soll bei einer Fraktionsklausur. Da soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein bei dieser Situation. Dieses Alkoholthema, das ist ja was, da musste man quasi Kalbitz bei ein paar öffentlichen Auftritten nur gesehen haben oder hat man sich schon gefragt, ob er vorher getrunken hatte, weil er genuschelt hat, gelallt hat. Selbst bei Live-Übertragungen im Internet war das dann zu sehen. Und Kai Laubach schließt dann mit den Worten, Junge, du bist Parteikrebs, bitte geh. Also das hat da schon ganz schön gebrodelt und ich habe gerade mal geguckt, der Post steht da immer noch, wurde jetzt nicht gelöscht und es hat sich da auch eine ganz heitere Diskussion dann unter diesem Post entsponnen und möglicherweise war das dann dieser Angriff, diese Vorwürfe dann so der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat.
Könnte das Ganze ein Fingerzeig sein, dass im Richtungskampf, du hast ihn schon angesprochen, diesmal nicht die Rechten triumphieren, sondern eben am Ende doch Jörg Meuthen und Co., was man ja lange Zeit gar nicht so für möglich gehalten hat oder eher für die unrealistische Variante, war so mein Eindruck.
Ja, das war tatsächlich so, weil die Entwicklung eigentlich längere Zeit anders war. Ich weiß gar nicht genau, also was feststeht, würde ich sagen, ist, dass Kalbitz sich im Moment selber ziemlich ins Ausgeschossen hat durch diese Aktion, die ja irgendwie keiner so richtig vermutet hat. Das haben sich ja alle konzentriert quasi auf dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Bundesschiedsgericht, zwischen Landgericht, was diese ganze Parteimitgliedschaftsgeschichte irgendwie angeht. Und das war jetzt irgendwie wirklich nochmal so ein richtiger Game-Changer, so ein Plot-Twist eigentlich in dieser Geschichte. Und ich glaube, der hat schon seine Reputation auch schwer beschädigt, dass man miteinander in Anführungszeichen unter Kameraden ja nicht so miteinander umgeht. Und dann soll Kalbitz noch über Holoch gesagt haben, er sei ein zerbrechliches Weichei.
Ja,
wegen dieses
die
Milz.
Flasche das ist also lässt das, sich einfach die Milz reißen. Ja.
Also ich glaube da, das nimmt man ihm dann schon übel. Es kann aber auch sein, also was halt wahrscheinlich ist, ist, dass also möglicherweise oder ich denke auch mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt Kalbitz jetzt vor dem Landgericht Berlin in diesem Eilverfahren gegen die Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes Recht, was aber wieder ein Minuspunkt für Meuthen wäre, weil damit ja auch so ein bisschen vorweggenommen ist die Entscheidung im Hauptsacheverfahren, die dann auch lauten würde, ja, der Bundesvorstand hat quasi rechtswidrig gehandelt mit der Annullierung von Kalbitz' Mitgliedschaft. Man wird es aber möglicherweise auch erst in ein paar Monaten oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr wissen, wie da die Gerichte entscheiden. Ich glaube, es wird so ein paar Punkte geben, wo man das dann ablesen kann, wie diese Partei wirklich tickt. Das eine ist, wer wird Spitzenkandidat bzw. Spitzenduo für die Partei? Wird das Jörg Meuthen? Wird das Wallis Weidel? Beide zusammen geht nicht, weil die sich nicht abkönnen. Wie ist das? Dann kann man sich auch mal anschauen. Ich glaube, das wird ziemlich interessant, wie die Landeslisten aufgestellt werden für die Bundestagswahl, wo ja jeder Landesverband dann die Kandidaten für den Bundestag ja benennen muss. Da kann man dann mal schauen, wie viele vom Flügel bzw. Ex-Flügel sind da drauf, wie viele Moderate, wie viele vielleicht auch Sachpolitiker, Fachpolitiker finden sich da wieder. Ich glaube, das wird ein guter Gradmesser sein. Naja, und dann halt natürlich der Bundesparteitag 2021, wo Stand jetzt, man muss gucken, was mit Corona passiert, aber eigentlich der neue Bundesvorstand gewählt werden soll.
Also die Rechten nicht unbedingt jetzt dadurch geschwächt?
Ja, doch geschwächt, weil Kalbitz ist derjenige, ist ein Vordenker, er war auch der Stratege, er war auch derjenige, der wirklich auch die Strippen gezogen hat, der das auch mit Druck gemacht hat, der auch Druck auf Gegner ausgeübt hat. Das wurde mir auch berichtet von Aussteigern, wo gesagt wurde, da wurde versucht, von den Flügelleuten quasi der Ruf zu stören, Leute zu zermürben, aus der Parteiarbeit irgendwie rauszudrängen, wenn sie sich da kritisch geäußert haben. Ich glaube schon, wenn jetzt Kalbitz quasi raus ist oder beschädigt ist, fehlt ihnen dieser Stratege und Vorgänger, auch dieser ruchlose Stratege, womit ja Kalbitz ja die ganze Zeit Erfolg hatte und ja halt auch, und das hat ja auch zu diesem Nimbus des Unangreifbaren beigetragen, mit über 20% die AfD dann in Brandenburg als zweitstärkste Kraft dann in den Landtag führen konnte. Also ich glaube, da bröckelt es schon.
Nadine, Wir nehmen daraus mit, dass die AfD auf jeden Fall eine unglaublich spannende Partei ist, sie zu beobachten aus dem Hauptstadtstudio heraus.
Naja, man hat halt mit Sachverhalten zu tun, die man halt sonst bei anderen Parteien nicht so findet. Also mir sind Milzrisse aus anderen Bundestagsparteien tatsächlich nicht bekannt.
Wer weiß, wer weiß. Nadine, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Viele denken derzeit an die Ukraine, als die Menschen aufbegehrten und den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch vom Hof jagten. Die Folgen sind bekannt. Russland intervenierte, dann kam die Krim-Annexion, Bürgerkrieg und zurück blieb ein gespaltenes Land. Und die Frage ist, könnte das nochmal passieren? Also schauen wir auf die Interessenlage im Kreml. Hallo Tilko Gries, unser Korrespondent in Moskau.
Hallo Philipp.
In welchem Verhältnis stehen Russland und Belarus zueinander?
Eigentlich in einem ganz guten. Die beiden Nachbarländer sind zwar vom Größenverhältnis und vom Kraftverhältnis sehr, sehr unterschiedlich. Russland 144 Millionen Einwohner, Belarus 9,5. Aber es verknüpft sie auch ganz viel. Sie sind wirtschaftlich sehr, sehr eng miteinander verbunden. Für die zum Beispiel Industrieprodukte aus Belarus ist Russland ein ganz großer Absatzmarkt. Die Sprache verbindet beide Völker auch miteinander. Also man spricht in Belarus auch Belarussisch, aber sehr viel mehr spricht man noch Russisch. Und das wird nun mal überall verstanden. Und insofern sind es eigentlich gute Nachbarn.
Und Putin und Lukaschenko, können die gut miteinander?
Die tun immer so nach außen. Ein-, zweimal im Jahr treten sie auf miteinander und machen irgendeinen Sport, meistens Wintersport. Also beide können Eishockey spielen und Skifahren und sowas alles. Sie haben auch andere Termine miteinander, die sie gemeinsam wahrnehmen. Zum Beispiel haben sie auch dieselbe Deutung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel, des Endes der Sowjetunion an sich. Also da gibt es immer so Termine, wenn Denkmäler eröffnet werden, da gleichen sich dann auch die Reden. Vom Typ her sind sie beide sehr unterschiedlich. Also Putin der kann zwar auch sehr kraftmeierisch sein, aber der kann auch sehr den Intellektuellen geben, also so einen feinen Denker, so einen feinen Schachspieler, wohingegen Alexander Lukaschenko eher so der Patriarch ist, der so ein bisschen barocker auftritt vielleicht. Er hat in den vergangenen Monaten sehr viel rumgerumpelt und Wladimir Putin öffentlich auch vors Schienenbein getreten. Wladimir Putin hat aber nicht zurückgetreten so richtig. Lukaschenko zeichnet aus, dass er, auch wenn er gelegentlich eben vors Schienenbein tritt, dass er keine dauerhafte Gegenposition weder gegen Russland noch gegen Wladimir Putin eingenommen hat.
Würde Putin denn Lukaschenko grundsätzlich eine Träne nachweinen, um es mal so zu formulieren?
Ich weiß nicht, in welchen Fällen Wladimir Putin wirklich weint. ich glaube, wenn Alexander Lukaschenko jetzt abtreten würde, sozusagen. Viele hier in Moskau sagen, ihm selber, also Lukaschenko selber, würde man keine großen Tränen nachweinen, vielleicht Krokodilstränen. Ja. Das heißt aber nicht, dass man nicht diesen Verhältnissen, die man jetzt hatte über viele Jahre und Jahrzehnte, die ja doch auch irgendwie ganz angenehm waren für die Moskauer Führung, dass man denen nicht auch vielleicht, oder dass man sich zumindest nicht Sorgen macht, wie es weitergeht. Also denn die Frage stellt man sich natürlich schon. Nochmal anders gesagt, wenn jetzt jemand käme, ein Alexander Lukaschenko 2, der so aus ähnlichem Holz geschnitzt ist, dann könnte man vielleicht so weitermachen. Aber die Chance, dass jemand genau von dem aus dem Holz jetzt als nächstes in Minsk regiert, ja, ich meine, gut, die gibt es, aber wie groß ist die? Ne? Ja. Also das ist, weiß man halt nicht.
Ja, also Lukaschenko, allen Poltereien zum Trotz, der Vorteil von ihm, es war immer klar, wer Koch und wer Kellner war. Und das stünde dann sozusagen, dieses klare Verhältnis, das stünde dann sozusagen, müsste dann neu ausgehandelt werden, mit wem, wer auch immer da kommt.
Also stellen wir uns mal vor, Svetlana Tichanowskaja könnte jetzt Übergangspräsidentin werden, weil Alexander Lukaschenko jetzt sagt, so, jetzt reicht mir, jetzt habe ich anderthalb Wochen versucht, hier meinen ermauschelten Wahlsieg zu verteidigen und irgendwie hört mir keiner mehr zu, ich gehe. So macht doch euren Dreck alleine oder so, ne? Wie dieser sächsische König mal gesagt hat. So, und dann würde Tichanowskaja Übergangspräsidentin und dann käme tatsächlich sowas zustande wie ein fairer, freier Wahlkampf und in einem halben Jahr gibt es Neuwahlen in Belarus. Und dann wird da so vorher so ein Wahlkampf durchgeführt, der tatsächlich fair ist, also wo alle Seiten sagen dürfen, was sie wollen und sie hätten Zugang zu Staatsmedien und so weiter. Und dann gibt es eine Wahl, an der wird nicht so viel gedreht oder gar nicht gedreht. So. Das ist ein Szenario, das Moskau, glaube ich, nicht wollen kann, so richtig. Das könnte ja bedeuten, dass innenpolitische Prozesse freigesetzt werden, Dynamiken freigesetzt werden. Am Ende entscheidet sich die belarussische Gesellschaft womöglich doch, irgendwie sich dem Westen zuzuwenden, obwohl das zurzeit überhaupt keine Rolle spielt. Aber wenn erstmal solche Prozesse in Gang kommen, wer weiß denn, was daraus wird? Also für Russland ist ganz wichtig, dass wer auch immer Nachfolger wird, die Grundlagen dieser Union zwischen Russland und Belarus, und das ist ja ein Unionsstaat, da gibt es auch Verträge darüber mit kollektiver Sicherheit und so weiter, dass wer auch immer nachkommt, diese Grundlagen nicht anfasst und nicht zerstört.
Wenn das jetzt das Wichtigste für Russland ist, dann ist es ja relativ schwierig aus der putinschen Perspektive, die Demonstration einfach laufen zu lassen, um dann einfach mal zu gucken, was passiert. Da wäre das Risiko, dass Belarus von der Fahne geht, zu groß für Putin dann wahrscheinlich am Ende?
Ja, oder dass irgendwelche anderen unvorhergesehenen Dinge passieren. Also solche Situationen sind solche sehr dynamischen Entwicklungen, bei denen wir als Journalisten ja auch jeden Tag neu sehen, was passiert und in welche Richtung es geht. Das dürfte dem Kreml nicht sehr viel anders gehen, dass dort sehr viel nicht gewusst wird. Also was ist in einer Woche, welche Dynamik bekommt das? Und deswegen versucht Russland irgendwie, wird es versuchen, irgendwie seinen Einfluss zu erhalten. Es gibt einen ganzen Haufen Stellschrauben, an denen man das machen kann. Also jeder zukünftige Präsident, wenn er nicht Lukaschenko heißen sollte oder sie, von Belarus wird einen Teufel tun und die zum Beispiel wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland aufs Spiel zu setzen. Und Russland kann an diesen Schrauben immer drehen. Ne? Ein bisschen am Ölpreis drehen, hat sie auch schon gemacht in der Vergangenheit, mit großer Regelmäßigkeit am Gaspreis was machen. Russland subventioniert Belarus seit Jahren und Jahrzehnten, und das geht inzwischen in die Milliarden. Insofern ist ganz klar, wie du eben gesagt hast, wer da Koch und wer Kellner ist, und jeder, der nachfolgt, wird, wenn er dann sich in die Zahlen des Haushaltes von Belarus rein vertieft, wird das auch sehen.
Jetzt wird ja immer wieder darüber spekuliert, ob Putin möglicherweise Lukaschenko unterstützt, im Extremfall auch mit Gewalt. Hätte er was davon? Muss er ja gar nicht machen, nach dem, was du schilderst. Gibt subtilere Methoden für Putin?
Also ob Putin was davon hätte, ich sehe es so wie viele andere Beobachter, mit offener, roher Gewalt, also gewissermaßen auftreten als Okkupation oder auftreten als Verstärkung dieser Sondereinsatzkräfte, die sehr gut verprügeln und festnehmen können, wäre, glaube ich, nicht viel zu holen. Also man könnte vielleicht das so sortieren. Das wäre wahrscheinlich ein ganz sicherer Weg, in der belarussischen Bevölkerung eine große Antistimmung gegen Russland hervorzurufen. Bei aller Freundschaft und bei aller Nähe auch zu Russland. Es gibt in Belarus keine Mehrheit dafür, jetzt die nächste Region unter Moskaus Führung zu werden. Das gibt es nicht. Man möchte ein souveräner, eigenständiger Staat bleiben. Das ist ganz klar erkennbar auf der Straße. Wenn Russland Truppen einmarschieren lassen würde, könnte sich das ins Gegenteil verwandeln. Umgekehrt müsste ja die russische Führung auch zu Hause so einen Militäreinsatz irgendwie verkaufen. Bei der Ukraine ging das mit der propagandistischen Unterstellung, da seien russische Interessen und da seien vor allem auch Russen in Gefahr. Das jetzt für Belarus zu konstruieren, ist sicher nicht unmöglich, bräuchte aber ein bisschen Vorlauf und ist einigermaßen unwahrscheinlich. Also man muss ja immer irgendwie eine Begründung haben. Bei Syrien war es die Einladung durch Assad zum Beispiel. Gut, könnte jetzt sein, dass Lukaschenko sozusagen
die Einladung. Die Einladung kam ausspricht. Ja schon eigentlich, oder? Mehr oder weniger implizit zumindest.
Ja. Das stimmt. Gut, dann ist vielleicht tatsächlich einfach noch ein sehr menschlicher Faktor, auch wenn es eine Art auch traurig und tragisch ist für Russen, ist Syrien einfach wahnsinnig weit weg. Und was die Syrer selber darüber denken, ist nicht so besonders wichtig.
Ja.
Bei den Belarussen wäre das ein bisschen anders.
Ja, das ist ja ein gutes Stichwort. Es sind ja enge Drähte von Belarus nach Russland, hast du ja gerade schon dargestellt, auch kulturell. Man sieht, dass im Prinzip das ganze Volk auf der Straße ist gegen Lukaschenko. Wie wird das Geschehen denn in der russischen Bevölkerung und auch in den russischen Medien dargestellt? Kritisch oder eher mit Wohlwollen den Demonstranten gegenüber?
Wie es in der Bevölkerung gesehen wird, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Es gibt dazu keine vernünftigen Daten irgendwie. Also kann ich dir sozusagen nur so aus meinem eigenen Erleben irgendwie schildern. Wenn ich mit Leuten spreche, dann ist es häufig so, dass sie nicht genau wissen, was da vor sich geht. Also vor allem, wenn sie sich nicht intensiv informieren in freien Medien, dann wissen sie auch nicht ganz genau, was für eine Gewalt da geschehen ist in den ersten 3 Tagen und Nächten vor allem.
Und die Staatsmedien und die Medien grundsätzlich?
Und die Staatsmedien haben sich eine ganze Weile zurückgehalten. Jetzt seit, ich würde sagen gestern, gibt es einen deutlicheren Spin, Tendenz, dem Ausland Einmischung in Belarus zu unterstellen. Mit Ausland ist dann nicht so sehr die Ukraine gemeint, sondern eher so der Westen, also Polen, Litauen, das sind auch NATO-Länder, die Europäische Union. Da geht es dann um den Vorwurf, das werde finanziert, das werde unterstützt. Die Beweise bleibt man schuldig. Sowas ist ein gängiges Narrativ, das kann geglaubt werden, möglicherweise. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, ich kenne das auch so aus meinem eigenen Erleben, viele Menschen, die ganz interessiert hingucken. Also so wie das in der Ukraine auch war, als Zelensky zum Beispiel an die Macht kam. Wo gesagt wurde, ach guck mal, ein Schauspieler, der macht jetzt Politik, macht vielleicht eine andere Politik, ist ja interessant. Bei Belarus gucken viele auch hin und sagen, da gehen die Leute auf die Straße, fordern faire Wahlen, ist ja spannend. Wie machen die das? Was für Forderungen haben die? Und überhaupt, die gehen auf die Straße. Belarus hat außerdem noch das Stereotyp, ein positives Image, dass das ein ganz ordentliches Land sei. Also viele Russen sagen so, im Gegensatz zu uns, bei uns ist immer also ein bisschen irgendwie so, wird so irgendwie auf den letzten Drücker fertig und die Belarussen gehen planvoll, strategisch vor, sieht man ja jetzt auch bei den Demonstrationen, da sammeln sie den Müll hinter sich auf und so, was für ordentliche Leute. Also da wird schon mit einer gewissen, grundsätzlich manchmal mit einer gewissen Bewunderung hingeschaut.
Ja, sehen die Leute das dann möglicherweise, oder ist das vielleicht auch die Gefahr, die Putin sehen könnte an diesen Demonstrationen, dass das sozusagen eine Blaupause ist, für die Russen auch auf die Straße zu gehen, sich zu erheben?
Ja, möglicherweise. In Putins Amtszeit hat es ja in verschiedenen Nachbarländern Revolutionen gegeben, Veränderungsprozesse, Machtablösungen, gibt es ja verschiedene Farbenrevolutionen und so weiter. Und es ist sicher keine Unterstellung, wenn man sagt, sein Wunsch ist, das für Russland zu verhindern. Da hat er innenpolitisch eine ganze Reihe von Voraussetzungen geschaffen, zum Beispiel die vollkommen widerspruchsfreie politische Landschaft, die Moskau inzwischen hat. Darin ist er sich recht ähnlich mit Alexander Lukaschenko. Der hat das ähnlich gemacht und hat jetzt eben den Fehler gemacht, also hat eine ganze Reihe von Fehlern gemacht rund um die Wahl. Putin wird versuchen, denke ich, daraus zu lernen und vielleicht für sich auch wiederum eine andere Form des Machtübergangs und des Machtabgangs für sich irgendwann zu planen. Also der Weg Lukaschenko sozusagen wird dann nicht sein Modell sein.
Wie klug ist es von den Demonstranten, was mir auffällt, auch gerade im Vergleich zur Ukraine, um mal wieder zum Anfang des Gesprächs zu kommen, dass die doch meiner Meinung nach relative Distanz zur EU halten. Also man sieht zum Beispiel keine EU-Fahnen, anders als zum Beispiel in der Ukraine. Ist das schlau von den Demonstranten, auch im Hinblick auf Putin, auf Russland, auf Sorgen?
Das entspricht ihrem Anliegen. Die Leute in Belarus, sozusagen, wenn sie sich tagsüber überlegen, so, ich gehe jetzt zu einer Demonstration und dann greifen sie so instinktiv zur EU-Flagge und überlegen sich beim Rausgehen dann noch, ach, die lasse ich jetzt aber doch zu Hause. Ja. Nicht, dass der Wladimir Wladimirovich in Moskau noch irgendwie Schweißperlen auf die Stirn bekommt oder so. Die Leute haben einfach keine EU-Flagge zu Hause. Ja. Ja, was sie haben, ist halt diese alte belarussische Flagge, weiß, rot, weiß. Die nehmen sie dann mit. So. Also es gibt überhaupt keine breite Diskussion in Belarus darüber, ob man jetzt irgendwas von der EU will. Das ist nett, wenn die unterstützt und wenn man von da aus rhetorische Unterstützung bekommt. Es ist aber keine Bewegung, sich loszusagen von Russland. Überhaupt nicht. Es gibt auch keine antirussischen Sprechchöre. Wenn gerufen wird, hau ab, geh weg, tritt zurück, dann ist Lukaschenko gemeint und ist nicht Russland gemeint.
Aha. Agiert die EU denn bisher klug, so aus deiner Perspektive, in der Belarus-Krise, aus der Sicht des Belarus- und Russland-Berichterstatters?
Ich finde, sie reagiert nicht unklug. Ja, also die Stimmen, was unvorsichtig wäre, zu sagen, so, jetzt müssen wir, weiß ich nicht, die Fahne der Freiheit mit Belarus gemeinsam vorantragen und so weiter, das wäre tatsächlich unklug auf die Art, weil es Russland reizen würde. Da gibt es, wenn ich sowas sage, gibt es dann viele, die gleich auf dem Baum sind und sagen, ja, damit unterstellst du doch, das sei der Machtbereich Moskaus und Moskau habe hier seine Interessen und das sei irgendwie, das würde ich anerkennen. Ich erkenne es de facto an. Ich kann da normativ dagegen sein, meinetwegen, aber das hilft ja nicht. Also ja. Es ist de facto, haben wir es hier mit klaren Machtverhältnissen zu tun, mit klaren Abhängigkeiten und Moskau hat etwas dazu zu sagen und deswegen muss sich die EU danach auch richten. Wenn die EU Vermittlungsangebote macht, vielleicht einige Personen, die für Gewalt verantwortlich sind, unter persönliche Sanktionen stellt, andererseits Menschen wiederum es erleichtert, vielleicht in der EU zu studieren und so etwas, dann ist das schon sinnvoll. Manches von dem, denke ich, als Korrespondent hätte ein klein bisschen schneller kommen können, denn gut, für EU-Verhältnisse sind 1,5 Wochen vielleicht nicht viel, aber es ist schon sehr, sehr viel passiert in Belarus und die ein oder andere Reaktion hätte früher kommen können. Ja.
Was wäre denn möglicherweise ein gangbarer Weg am Ende für Belarus ohne Lukaschenko, mit dem Putin leben könnte, der am Ende dann auch zu einem demokratischeren, faireren Staat Belarus führen könnte? Siehst du den?
Es gibt ganz viele mögliche Wege. Wichtig ist aus russischer Sicht, dass Belarus die Gemeinsamkeiten mit Russland nicht in Frage stellt, dass Belarus dazu steht, ein strategischer Pufferstaat zu sein Richtung Westen, dass das niemand in Frage stellt. Ob diese Opposition, die wir jetzt sehen in diesen Tagen, die sich auf der Straße zeigt, die sich aber auch jetzt institutionalisiert, einen Rat gründet und so weiter und ihre Forderungen aufstellt, ob die dazu bereit ist, wissen wir nicht ganz genau. Sie sagen, alles, was wir tun, ist nicht gegen Russland gerichtet. Das ist jedenfalls sehr, sehr klug, das so zu tun und das ist absolut notwendig. Wenn man nicht möchte, dass in Moskau mit noch mehr Argwohn hingeschaut wird. Moskau kann in seiner Nachbarschaft mit unterschiedlichen Staatsoberhäuptern leben. Dann wird gerne das Beispiel Kirgisistan herangezogen oder Armenien herangezogen oder so. Aber Moskau ist auch durchaus immer in der Lage, Druck auszuüben, wenn es das für notwendig hält. So wie in Georgien zum Beispiel, bei der Ukraine und so weiter. Also man weiß es auch da nicht ganz genau, was da passiert. Das ist wirklich sehr, sehr unabsehbar. Aber klar ist, es gibt ein paar rote Linien, die haben wir ja jetzt besprochen und da sollte wahrscheinlich niemand rübergehen.
Tico, vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Und ein Fazit für die letzten Tage kann ich auf jeden Fall jetzt schon ziehen. Ich habe wirklich sehr viel über Belarus gelernt. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht Ihnen ganz genauso. Sonja hat ja am Freitag schon eine ganze Folge über die Situation dort gemacht, nach der offenkundig manipulierten Wahl von Machthaber Lukaschenko. Wenn Sie Kritik, Anregung oder auch Lob loswerden wollen, dann können Sie das natürlich gerne tun. Am besten an die bekannte E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.